Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Bier.
Hallo Susanne.
Ja, Björn, ich wollte heute mal mit dir ein Thema besprechen, was mich oft nachdenklich macht. Ich hatte vor einigen Wochen eine Konduktorin, also eine Trägerin für Hämophilie, eine Mama bei mir in der Sprechstunde sitzen. Die war mit ihrem 5-jährigen Sohn bei mir und ganz normale Quartalsuntersuchung und so weiter. Und weißt du, wir unterhalten uns ja auch über Gott und die Welt und wie es ihr geht, was sie macht und so weiter. Und es entsteht ja im Laufe der Zeit ein sehr gutes und auch ja, unbeschwertes Vertrauensverhältnis, sodass man sich auch als Ärztin oder auch als Behandlerin durchaus die ein oder andere Frage auch erlauben darf oder zumindest auch ins Persönliche gehen darf zumindest. Ne? Und dann habe ich eben eine Frage gestellt, wie sieht es denn weiter mit Kinderwunsch aus? Ich sehe so einen 5-jährigen Jungen und dachte auch mit so einem Geschwisterchen oder einem Geschwisterjungen oder Mädchen. Und habe dann so die Frage und die Mama zuckte zusammen.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, oh, habe ich jetzt eine zu persönliche Frage gestellt? Und da meinte sie, aber kann ich das überhaupt? Und sie stockte, sie redete eigentlich überhaupt nicht richtig weiter. Also ich musste ihr tatsächlich ein paar Fragen stellen, um ihr zu sagen, ob denn jetzt alles mit ihrem Jungen nicht gut gelaufen ist, den sie jetzt gerade hat, sagt sie, nee, es läuft alles optimal. Kindergarten läuft gut, Vorbereitung auf die Schule läuft gut, es ist alles eigentlich unbeschwert. Trotzdem zögerte sie und da war ich tatsächlich leicht irritiert und kann dir sagen, da kamen ein paar Fragen auf, ob sie denn überhaupt nochmal schwanger werden dürfe.
Von ihr?
Ja, und da habe ich gezuckt, muss ich. Da bin ich so richtig zusammengezuckt und dachte, was passiert hier jetzt gerade?
Und hat sie dir gesagt, was ihre Bedenken waren?
Ja, die Bedenken waren unterschiedlich. Erst einmal war es so, geht das überhaupt von der Kostenfrage? Darf man das überhaupt? Das würde ja schließlich auch nochmal das Gesundheitssystem belasten. Das war eine der Fragen, die mich auch doch sehr irritiert hat, weil ich meine, wir suchen uns ganz viele Dinge, Krankheiten ja letztendlich aus. Wenn du siehst, wie viele Krankheiten wir haben, die von uns Menschen, also mit, ich sag mal, impliziert oder mit unterstützt werden, ich sag jetzt einfach mal auch Diabetes durch Übergewicht oder was es auch an anderen Erkrankungen gibt, sage ich mal. Aber ich war so der Meinung, dass es auch ein familiärer Hintergrund war. Ihre Mutter, die Schwiegermutter, die Partnerschaft, die möglicherweise mitbelastet wird. Also es war durchaus multifaktoriell, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja, das finde ich ganz interessant, weil für mich selbst hat sich diese Frage eigentlich nie gestellt. Ich habe nie eine Frage gestellt, ob Konduktorinnen oder Familien, bei denen bereits bekannt ist, dass jemand Hämophilie hat, Kinder bekommen können. Das ist für mich eigentlich indiskutabel, diese Frage, weil jeder hat ja das Recht, Kinder zu bekommen. Und trotzdem scheint es wohl ein Problem zu sein. Und sie scheint da im Hinterkopf doch gewisse Ängste oder Gewissensbisse zu haben. Die Frage nach den Kosten, finde ich, wir leben in einem Land, in dem vieles möglich ist. Mhm. Und eine Erkrankung, Gott sei Dank, sollte in diesem Land kein Grund sein, etwas nicht machen zu dürfen.
Das sehe ich auch so. Und ich war, umso mehr war ich irritiert. Und ich wusste auch noch nicht ganz genau, ob es nur ihr familiärer Kreis ist, der ihr vielleicht diese Bedenken gibt, sondern vielleicht auch möglicherweise auch Freundinnen oder Freunde, die möglicherweise mit im Spiel. Aber so tief bin ich gar nicht mit ihr ins Gespräch gekommen. Aber es hat mich dazu bewegt zu sagen, Mensch, das ist ein Thema, was wir hier dringend besprechen und auch aufarbeiten müssen. Und gegebenenfalls auch das nächste Mal, das sollten wir mal auch überlegen, nochmal mit unserem Coach, den wir bei uns hatten, Dirk Heinrichs nochmal, dass wir das nochmal vielleicht in einer der nächsten Folgen auch nochmal intensiver aufarbeiten müssen.
Unbedingt. Und du sagtest ja, dass sie eigentlich eine gute Erfahrung hat. Sie hat ein 5-jähriges Kind, bei dem ist alles super gelaufen.
Genau.
Und sie hat ja keine negative Erfahrung. Schwerer finde ich es wahrscheinlich bei Frauen, die wissen, dass sie Konduktoren sind, bereits noch keine Kinder haben oder bis jetzt noch keine Kinder haben. Und die sich natürlich dann noch ganz andere Fragen stellen. Ne? Wie kommen sie später damit zurecht mit dem Kind mit Hämophilie? Die wissen nicht, dass alles super laufen kann, sondern haben mehr Bedenken als Freude auf das Kind. Da stellt sich wahrscheinlich noch eine ganz andere Frage.
Und jetzt gehe ich noch mal einen Schritt zurück. Hm? Ich habe ein Gespräch gehabt, das war so etwas wie, naja, du als Konduktorin wirst sowieso keinen Mann bekommen und wirst eh keinen Partner an deiner Seite haben, der dieses überhaupt akzeptieren kann. Hm. Und da muss ich dir sagen, war ich doch sehr erschrocken über diese über diese Aussagen. Aber ich glaube, es hat was mit dem zu tun, wie wir uns auch nach außen darstellen. Das Vollkommene, das Unfehlbare, das muss alles perfekt sein, keine Fehler. Und das siehst du ja auch in der heutigen Werbedarstellung oft. Ne? Das ist, alles muss perfekt, clean, halt alles ohne Fehler sein, ne?
Ja, wobei ja eine Konduktorin jetzt nicht unbedingt offensichtlich fehlerbehaftet ist. Ja?
Und nein,
das will ich jetzt auf keinen Fall so sagen, ne? Und auch das ist für mich natürlich schwer vorstellbar, weil du als Partner zunächst erstmal die Frau siehst, ja, und alles andere danach muss man dann eben gemeinsam stemmen. Und da denke ich, das sollte kein Thema sein. Aber offensichtlich, wie du sagst, gibt es da Freundeskreise oder auch Stimmen aus den Familien, die dagegen sprechen. Die Überlegung ist halt nur, wie können wir dann diese Frauen unterstützen?
Ich glaube, da müssen wir nicht nur die Frauen, also alleine nur unterstützen, die müssen wir definitiv stärken. Aber wir müssen, was wir viel, viel mehr machen müssen, die Partner auch noch diesbezüglich aufklären und gegebenenfalls auch nochmal die Großeltern. Weißt du, ich meine, vielleicht ist es auch oft so, dass es dann die Schwiegermütter, die eben nicht unmittelbar in Kontakt treten am Anfang, und da weißt du, da kommt ist sowieso schon schwierig, eine neue Partnerin mit ihrem Sohn, das ist eh schon vielleicht ein spannungsbehaftetes, weiß ich ehrlich, keine Ahnung, aber es könnte ja sein.
Schwiegermutter und Schwiegertochter.
Wie auch immer, weißt du. Und dann kommt es noch dazu, dass die Schwiegertochter auch noch eine Erbanlage hat, um gegebenenfalls ein hämophiles Kind zur Welt zu bringen. Ja. Weißt du, ich meine, das ist ja, letzten Endes haben wir ja viele Spannungsfelder, die da aufpoppen. Das heißt, müssen wir nicht noch viel weiter gehen, zu sagen, nicht nur die Aufklärung mit der Konduktorin, sie zu stärken, aber müssen wir nicht das gesamte Umfeld letzten Endes aufklären und ihnen erklären, was überhaupt Hämophilie bedeutet und dass das ein Gewinn ist, ein neues Leben zu haben und dann diesen Menschen mit auf den Weg zu begleiten. Und ich glaube, das ist eher, glaube ich, unser Ziel, was wir tatsächlich haben.
Ja, und vor allem auch zeigen, dass Kinder mit Hämophilie durchaus normal groß werden können, ein ganz normales Leben haben oder ein annähernd normales Leben haben werden. Mhm. Und dass das in der heutigen Zeit, zumindest hier in Deutschland, sehr gut behandelt werden kann. Nochmal, siehst du da auch kulturelle Unterschiede?
Ja, da sehe ich auch ganz klare kulturelle Unterschiede. Also das ist, ich kann dir mal ein Beispiel aus dem Iran. Ich war tatsächlich, habe ich mehrere iranische Ärztinnen und Ärzte kennengelernt, und du wirst sehen, dass iranische oder afghanische Frauen, die Konduktoren sind, oder auch wenn sie überhaupt eine genetische Erkrankung haben, oft in dem familiären Umkreis nur heiraten. Das heißt, sie heiraten sehr oft Cousin und Cousine, die sowieso dann mit der Erkrankung auch aufgewachsen sind und selber auch genetisch belastet sind. Deswegen siehst du dort auch eine überaus große Anzahl an hämophilen Frauen. Das heißt, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau wirklich eine schwere Hämophilie hat, was wir hier eigentlich selten sehen, das gibt es mal, aber durchaus vorhanden ist, liegt daran, dass sie nur die Möglichkeit haben, innerhalb der familiären Struktur zu heiraten. Also Cousin, Cousine, zweiten Grades, dritten Grades, aber gar nicht weit hinaus irgendwie gehen können, weil da wirklich genau darauf geachtet wird, ob jemand tatsächlich mit irgendwelchen Erkrankungen belastet ist und das wiederum die familiäre Situation und Struktur belasten könnte. Mhm. Und da wird wirklich tatsächlich ganz explizit drauf geachtet.
Ja, wahrscheinlich ist dort die Versorgung Hämophiler auch nicht so gut wie bei uns.
Richtig.
Und das heißt, die haben dann später auch offensichtlichere Probleme als die Patienten bei uns.
Das ist so.
Sodass du das dann auch in der Öffentlichkeit siehst und wie du sagst, das scheint ein Stigma zu sein, ne?
Ein ganz, ganz großes Stigma zu sein. Ja. Und dann wird es eben da letzten Endes versucht, innerhalb der familiären Struktur, ja, wie so ein, ja, ich sag mal, wie so eine Glasglocke in irgendeiner Weise versucht werden zu verstecken letzten Endes, mhm. weißt du? Und das siehst du zum Teil auch hier in Deutschland, wenn du Familien hast, die dann versuchen, innerhalb der Strukturen zu gucken. Ich kann dir ein ganz anderes Beispiel nennen. Ich habe eine Patientin mit einem Fibrinogenmangel. Und als die Eltern zu mir kamen, war das junge Mädchen, war die 8, 9 Jahre alt. Und wir haben die gut behandelt, wir haben die gut auf den Weg gebracht, in die Prophylaxe gebracht und so weiter.
Sag mir mal ganz kurz, was ist ein Fibrinogenmangel und was passiert?
Genau, gute Frage. Also Fibrinogenmangel, das ist das letzte Stück in der Gerinnungskaskade. Das heißt, wenn wir den letzten Propfen brauchen und das ist das Fibrinogen, ist ein sehr, sehr großes Molekül und verschließt dann letzten Endes unsere Wunde. Kinder fallen auf mit einem Fibrinogenmangel oft, wenn der Nabel abfallen soll, fallen die dann auf, dass es dann überaus häufig Nabelblutungen gibt. Mhm. Das ist oft mit einem Fibrinogenmangel behaftet. Das kannst du eigentlich schon fast sagen, ist pathognomisch, muss man sagen. So, die waren bei mir und Mutter und Vater sind Cousin und Cousine. Und dann haben wir einfach mal insgesamt über Vererbung gesprochen und gesagt, naja, da ist es einfach mal auch günstig oder auch besser, wenn sie für die Zukunft denken, auch ihre Tochter dahin erziehen, eben nicht aus der Verwandtschaft zu heiraten. Und weißt du, was passiert ist? Die Eltern haben das komplett verinnerlicht, aber die junge Dame, die mittlerweile Lehrerin, kam irgendwann mal zu mir und sagte zu mir, ich weiß, Frau Doktor, Sie finden das überhaupt nicht gut, überhaupt nicht, aber soll ich Ihnen was sagen? Ich war auf dem Heiratsmarkt überhaupt nicht, also es klingt blöd, nicht zu haben. Das heißt, sie hat schlussendlich ihren Cousin geheiratet, mit dem sie groß geworden ist, hat sie geheiratet. Die sind ein wundervolles Paar, das will ich überhaupt gar nicht an der Stelle überhaupt nicht werten oder sonst irgendwas. Ne? Aber die sind glücklich miteinander und haben ein Kind zusammen. Aber was ich dir damit sagen möchte ist, da habe ich die Eltern aufgeklärt und sehr gut auch gesagt, was eigentlich richtig oder was besser wäre. Entgegen dieser Empfehlung hat sich die junge Dame, weil sie eben aus der Erfahrung heraus gesehen hat, dass sie sehr offen mit ihrer Erkrankung umgegangen ist, für die Umgebung, ich sag mal, die jungen Männer oder aber auch die angehenden Schwiegermütter, war das ein No-Go-Szenario. Und dann ist sie wieder zurückgekehrt zu der gewohnten Umgebung, ihrem Cousin, mit dem sie groß geworden ist, und gesagt hat, da werden wir eine Partnerschaft zusammen haben können und die für sie die beste Lösung war, muss man
und
sagen.
Und sie ist glücklich.
Und sie ist sehr, sehr glücklich. Wenn die beiden zusammen reinkommen, siehst du ein glückliches Paar. Alles gut, ne? Ende gut, alles gut. Wie so, wenn man so eine Geschichte erzählt, ist es sehr, sehr gut. Aber das hat mich doch sehr nachdenklich gestimmt, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja. Das heißt, es reicht nicht nur aus, die Konduktorin zu stärken oder ihr Selbstbewusstsein zu stärken, sondern man muss dann in dem Moment auch die Partner und die ganze Familie mitnehmen.
Ja.
Das sind mehrere Säulen, die bespielt werden müssen.
Und das sicherlich wird es am Anfang der Aufklärung, machen wir das ja oft, dass wir sagen, ihr müsst keine Sorgen haben, wenn ihr das Kind zu euch nimmt und ihr als Großeltern auf das Kind aufpasst oder wenn ihr mit dem Enkelkind was zusammen machen wollt. Nee, ich glaube, wir müssen noch viel, viel tiefer in die Materie einsteigen und mit den Großeltern genauso viele Gespräche führen und auch ihnen die Ängste nehmen und auch mal ja, sich anhören, was sie so denken und ihnen nicht nur erzählen, was nicht passieren kann und wie unbeschwert ein hämophiles Kind aufwachsen kann. Viel wichtiger finde ich an der Stelle doch zu erfragen, was denken denn Großeltern über diese Konstellation? Ich würde ganz gerne einmal erfahren wollen, was denkt denn so eine Großmutter, wenn ihr Sohn mit einer Partnerin zusammen ist und wenn jetzt ihr Enkelkind Hämophilie hat. Was denkt sie? Ich würde gerne mal auch ihre Gedanken mal versuchen zu verstehen und ja, mit ihr in die Diskussion und auch in ein Gespräch zu kommen.
Ja, klar. Das ist sehr spannend. Die Frage ist, oder ich vermute, dass es Unsicherheit ist. Einfach Unwissenheit oder Unsicherheit und Angst um das Wohlbefinden des eigenen Sohnes. Ja, wenn er so ein Enkel mit Hämophilie bekommt. Mhm. Letztendlich geht aber alles oder führt alles dazu, dass wir Ängste nehmen und Sicherheit geben. Das heißt, wir müssen das Paar, wenn es denn nun sich jetzt dazu entscheidet, Kinder zu bekommen, schon gut darauf vorbereiten, auf die Schwangerschaft, auf die erste Zeit danach, welche Form der Diagnostik es gibt und was auf sie zukommt. Das betrifft ja vor allem diejenigen, die noch kein Kind haben.
Korrekt.
Die ein Kind mit Hämophilie haben, wo alles gut gelaufen ist, die wissen das ja alles. Mhm. Die stellen sich ja ganz andere Fragen. Nur die, die bis jetzt noch kein Kind hatten, wie läuft es denn dann am Anfang ab, wenn die sich jetzt entscheiden, ein Kind zu bekommen? Wie berätst du die?
Kommt immer ganz drauf an. Es kommt immer drauf an, wer in der Familie als Hämophiler betroffen gewesen ist oder ist. Ist es der Vater, der keine Möglichkeit hatte oder keinen guten Zugang hatte zu Medikamenten, zu Gerinnungsfaktoren? Dann hat er durchaus schwer betroffene Gelenke und möglicherweise noch zusätzliche Infektionserkrankungen, die mit eine Rolle spielen. Weißt du, das sind ja Dinge, die ja doch in irgendeiner Weise in der Familienstruktur eine Belastung mitgebracht haben. Das ist die eine Sache. Ist es letzten Endes durch Zufall die Diagnose entstanden, weil zum Beispiel die Schwester ein hämophiles Kind zur Welt gebracht hat und sie ist die Tante von diesem, ich sag mal, von diesem hämophilen Kind und sie überlegt ebenfalls schwanger zu werden, weil sie eben, weil in der Diagnostik rausgekommen ist, sie ist Konduktorin und dann guckt sie sich an, wie dieses hämophile Kind, dieser Neffe groß geworden ist. Das ist schon ein Unterschied in der Aufklärung. Da kann ich dir ein anderes Beispiel nennen. Da gibt es zum Beispiel einen Jungen, das ist eine ganz interessante Konstellation. Mutter hat einen, hat zwei Töchter, beide sind Konduktoren und sie hat einen Spätzügler zur Welt gebracht, einen Jungen, und der hat die Hämophilie. So, und jetzt sind diese beiden Schwestern, die durchaus älter sind, mit einem Bruder aufgewachsen, der eine Hämophilie hat. Diese Hämophilie in der Familie und in der Konstellation ist mit vielen Problemen behaftet gewesen. Die Spritzerei am Anfang etc. pp. Und dann ist die ältere Schwester irgendwann auch schwanger geworden und hat ebenfalls ein hämophiles Kind zur Welt gebracht. Und die beiden, also Onkel und Neffen, muss man ja letzten Endes sagen, sind ja ähnlich alt, muss man an der Stelle sagen. Und so war es dann für die zweite Tochter ein ganz großes Problem. Die brauchte eine ganz ausführliche Beratung. Wie werde ich schwanger und gegebenenfalls mit der Sorge, doch ein hämophiles Kind zur Welt zu bringen? Weißt du, sie sieht ihren Bruder, sie sieht ihre Schwester, der, die auch ein hämophiles Kind zur Welt gebracht hat. Und ich kann dir sagen, die ersten Gefühlsmomente von der jungen Frau waren Ängste. Wirklich Angst. Mhm. Angst, wie kann ich das bewältigen? Wie kann ich das mit meinem Partner machen? Wie mache ich das mit meiner zukünftigen Schwiegereltern? Da gibt es ja auch nochmal eine familiäre Struktur. Und ich kann dir sagen, dass das bedarf nicht nur, da können die nicht einfach nur zu einem Genetiker gehen und sagen, also genetisch bedingt ist die Wahrscheinlichkeit so und so groß, dass sie ein hämophiles Kind zur Welt bekommen. Weißt du, das weiß sie selber.
Ja. Das ist reine Statistik, das aber es sagt nichts über die Emotionen.
Nee, hat nichts mit Emotionen zu tun. Weißt du, da stehst du da und erzählst, ein Genetiker weiß nicht, was das bedeutet. Der weiß nicht, dass es da noch einen Neffen gibt. Der weiß noch nicht, dass es einen Bruder gibt. Also, und ich sag dir, das fängt unser Gesundheitssystem wirklich nicht auf, was wir da an Aufklärung betreiben. Und da stelle ich mir oft die Frage, wie weit können wir gehen, wie weit dürfen wir gehen und was ist unsere Aufgabe? Was, wenn du so eine Konstellation hättest und hättest diese junge Frau bei dir sitzen und sie die erste Antwort oder die erste Sorge, die sie hat, ich habe Angst. Was würdest du dann mit ihr machen?
Also ich bin kein Coach, das können sicherlich andere besser, aber ja. Ich glaube, der Schlüssel ist, dass man zunächst mal zuhört und das nicht nur bei einem Gespräch belässt, sondern auch durchaus mehrere Gespräche führt und das Gespräch dann entweder mit ihr alleine oder auch mit dem Partner zusammenführt und diese Ängste einfach mal aussprechen und versuchen, diese Ängste zu adressieren, um so ein gewisses Verständnis zu erzeugen. Und ich vermute mal, dass dazu auch gehört, dass wir wirklich über den Verlauf der Schwangerschaft aufklären müssen, welche Hilfen da angeboten werden, wie sich das Paar am besten darauf vorbereiten kann, wenn denn tatsächlich so ein Kind mit Hämophilie geboren wird und vor allem, wie das Kind direkt nach der Geburt aufgefangen wird, dass es eben nicht zu Problemen kommt, sodass dieses Kind dann auch, wie du immer so schön sagst, ein annähernd normales Leben führen kann. Und mein Vorschlag wäre, dass wir genau dieses Thema für den nächsten Podcast nehmen.
Und ganz ehrlich, wir müssen dann dazu wirklich dann nochmal das Ganze mit Dirk Heinrichs als Coach nochmal beleuchten, denn der hat so ein Projekt, wo er sich mit vielen Konduktorinnen tatsächlich unterhalten hat. Und wir haben ja ein Projekt vor, zu schauen, wir wollen einen Fragebogen entwickeln und schauen, was bewegt Konduktorinnen tatsächlich. Nicht das, was wir meinen, was ein Problem sein könnte, sondern die Fragen und die Ängste und die Bedürfnisse sollen von den Konduktorinnen kommen. Und ich bin mal gespannt, was er uns beim nächsten Mal erzählen wird.
Das wird bestimmt neues Licht auf diese ganze Frage werfen.
Ich hoffe das auch.
Susanne, ich danke dir.
Ich danke dir, Björn.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan BioVitron. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.